Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach dem schweren Erdbeben in Japan bleibt die Lage in mehreren Atomkraftwerken kritisch. Probleme gibt es in drei Meilern. In Fukushima werden weiterhin zwei Reaktorblöcke mit Meerwasser gekühlt, um die Gefahr einer Kernschmelze einzudämmen. Aus Onagawa wurde ein leichter Störfall gemeldet und auch in Tokai soll ein Kühlsystem ausgefallen sein, inzwischen aber wieder funktionieren. Weil die Kraftwerke stillstehen, kommt es nun auch zu Engpässen bei der Stromversorgung.
Sie sind noch einmal davongekommen, fürs Erste. Zehntausende Menschen flüchten sich aus dem Sperrbezirk rund um das AKW Fukushima 1. Mit Geigerzählern werden sie untersucht. Die Behörden fürchten, viele hier könnten sich radioaktiv verstrahlt haben. Ich arbeite in einem Ort, der total verstrahlt ist. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich nach Hause zurückkam. In Fukushima 1 werden inzwischen zwei Reaktorblöcke mit Meerwasser gekühlt. So soll die Entstehung von Wasserstoff verhindert werden und damit eine weitere Explosion. Am Abend machen Meldungen die Runde, auch andere Kernkraftwerke hätten massive Probleme mit der Kühlung ihrer Reaktoren. Betroffen das AKW Onagawa und das AKW Tokai. Der Betreiber hier aber dementiert, man habe die Reaktoren unter Kontrolle, zwei Kühlaggregate seien zwar ausgefallen, das dritte und letzte Aggregat aber funktioniere. Premierminister Kan spricht von der schlimmsten Krise Japans seit dem Zweiten Weltkrieg. Uns bedroht ein akuter Energiemangel. Das kann schlimme Folgen für Menschenleben und für die Wirtschaft haben. Wir müssen das unbedingt verhindern. Für die nächsten Tage wird im ganzen Land der Strom rationiert. Die Sperren sollen mehrere Wochen anhalten.
Die Reaktorunglücke haben die ursprüngliche Naturkatastrophe fast in den Hintergrund gedrängt. Die Auswirkungen des Erdbebens und der Flutwelle werden erst nach und nach deutlich. Allein in der Region Miyagi befürchtet die Polizei mehr als 10.000 Tote. Gefunden wurden bislang etwa 1.600. Die Helfer haben nur wenig Hoffnung, noch Lebende zu retten. Fast 600.000 Menschen werden in Notunterkünften versorgt.
Auf diesem Zettel steht der Name ihrer Tochter. Sie erzählt, dass die Welle ihr Haus weggerissen hat. Ihre Tochter hätte sich nicht retten können. Jetzt ist sie weg, seit 2 Tagen. Und die Frau hofft, dass sie irgendwie überlebt hat. Wie viele Menschen noch unter den Trümmern liegen, ist unklar. Sie jetzt noch lebend zu bergen, scheint aussichtslos. Die Regierung hat die Zahl der Soldaten verdoppelt. 100.000 helfen bei den Aufräumarbeiten. Aber sie kommen kaum durch zu den Menschen, denn viele Straßen und Wege sind unpassierbar. Die meisten Regionen wie Migiani sind größtenteils zerstört. In diesem Plastikbeutel, so erzählt er, sei alles, was der Tsunami ihm gelassen habe. Von seinem Haus stehen nur noch die Grundmauern. Es ist ein Desaster. Es ist wie nach einer Feuerwelle. Es ist so traurig. Es ist schrecklich schmerzhaft. Immer mehr Aufnahmen vom Tag des Tsunamis tauchen auf. Sie zeigen, wie gewaltig die Welle war. In Hachinohe ist das Wasser wieder weg. Die Menschen versuchen, unglaublich gefasst, ihre Häuser wieder aufzubauen. Es gibt Gegenden, die sind noch viel schlechter dran, als wir es sind, weiter im Süden. Wir werden jetzt weitermachen und unser Bestes geben. Nicht aufgeben wollen auch die vielen Menschen, die noch immer nicht wissen, wo ihre Angehörigen und Freunde geblieben sind. Und so suchen sie weiter auf den Listen, auf denen die Namen der Vermissten stehen.
Zum aktuellen Stand jetzt Philipp Abrisch live aus Tokio.
Tokio am Abend. Auch hier ist inzwischen die Krise angekommen. Auch hier wird in den nächsten Tagen der Strom rationiert werden. Die Menschen stellen sich darauf ein. In den Supermärkten ist es kaum noch möglich, größere Vorräte zu bekommen. Vorräte an Wasser, an Trinkwasser, an Lebensmitteln, an Nahrungsmitteln. Und auch an den Tankstellen wird das Benzin immer knapper. Vor diesen Tankstellen werden die Schlangen immer länger. Und damit zurück nach Hamburg.
Die Störfälle in Japan haben in Deutschland die Atomdiskussion wieder ganz nach oben auf die Tagesordnung gebracht. Im Zentrum steht dabei die Frage nach der Sicherheit der Kraftwerke. Bundesumweltminister Röttgen versprach erneut, mit Blick auf die Ereignisse in Japan, alle Standards und Voraussetzungen für den Betrieb der Meiler auf den Prüfstand zu stellen. Die Opposition drängt zu einer Kehrtwende in der Atompolitik.
Biblis I, eines der ältesten Atomkraftwerke der Welt, die derzeit noch am Netz sind. Der Betreiber RWE will es bis 2020 weiterlaufen lassen. Neckar-Westheim soll sogar noch 25 Jahre laufen. Zu riskant, findet die SPD und fordert den Ausstieg.
Wirklich sicher sind wir nur, wenn wir die Alten sofort vom Netz nehmen, das kerntechnische Regelwerk mehr Sicherheit bringt und aussteigen aus der Laufzeitverlängerung.
Genau diese Laufzeitverlängerung hatte die Bundeskanzlerin im Herbst durchgesetzt. Und davon will sie vorerst nicht abweichen. Stattdessen soll die Sicherheit der deutschen Reaktoren erneut überprüft werden.
Unsere Kernkraftwerke sind nach Maßgabe dessen, was wir wissen, sicher. Und dennoch müssen wir jetzt gucken, was erfahren wir von Japan, was sagt uns das und was müssen wir eventuell in Schlussfolgerungen daraus ziehen.
Wie sicher ist sicher? Im Bericht aus Berlin formuliert der Umweltminister seine Zweifel.
Stimmen eigentlich unsere Sicherheitsannahmen oder müssen wir nicht noch schärfere Annahmen machen? Und die Grundfrage überhaupt auch, ist das beherrschbar? Wir müssen uns diesen Fragen stellen, wir werden es tun.
Fest steht, eine Kernschmelze nach einem Energieausfall wie in Fukushima wäre auch in Deutschland nicht beherrschbar, warnen die Grünen.
Kein Reaktor der Welt, auch kein Reaktor in Deutschland, ist für den Fall einer Kernschmelze ausgelegt.
Der drittälteste Reaktorpark der Welt steht in Deutschland. Auch das für viele keine Beruhigung.
Die Atomkatastrophe von Fukushima bringt Schwarz-Gelb innenpolitisch in schwere Bedrängnis. Sie wollen an der Laufzeitverlängerung festhalten, wissen aber, dass das bei den Wählern zunehmend unpopulär ist. Besonders der atomfreundliche Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Mappus, fürchtet um seinen Wahlsieg bei den anstehenden Landtagswahlen in 2 Wochen.
Zur Erdbebenkatastrophe bringt das Erste erneut einen Brennpunkt. Im Anschluss an diese Tagesschau um das Thema geht es später auch bei Anne Will. Und unsere Internetredaktion hat einen Live-Ticker eingerichtet unter tagesschau.de. Die Aufständischen in Libyen müssen immer weiter zurückweichen. Gestern hatten die Regierungstruppen von Machthaber Gaddafi Ras Lanuf eingenommen. Heute sind sie offenbar noch ein Stück weiter vorgerückt. Auch die Stadt Brega soll inzwischen in ihrer Hand sein. Noch vor gut einer Woche hatten die Gaddafi-Gegner den ganzen Osten des Landes kontrolliert.
In Benghazis Krankenhäuser werden immer mehr Verwundete eingeliefert. Das hat auch damit zu tun, dass die Front immer näher in die Richtung dieser Hauptstadt der Aufständischen rückt. Nur noch rund 220 Kilometer sollen die Truppen Gaddafis entfernt sein. Aufständische hilflos, aber dennoch zuversichtlich, obwohl sie der Artillerie ihres Gegners nichts entgegenzusetzen haben. Die erste Explosion war nur 10 Meter von mir entfernt. Dann explodierte die nächste Granate, dann wieder eine. Im Krankenhaus bin ich aufgewacht, aber wir werden siegen. Diese Bilder kamen heute aus Tripolis. Alles normal in der Hauptstadt, keine Kriegsfurcht. Diesen Eindruck sollen sie erwecken. Und natürlich, alle mögen Gaddafi. Wer gefragt wird, sagt natürlich das Richtige, dieser Taxifahrer zum Beispiel. Ich bin gegen die Flugverbotszone. Die wollen doch nur Libyen beherrschen, die wollen doch nur unser Öl. Nahe Benghazi ist gestern Abend dieser Kameramann von Al Jazeera getötet worden, vermutlich von Gaddafi-Anhängern. Hilfsorganisationen und Journalisten haben inzwischen die Stadt verlassen. Heute protestierten Libyer in der Hochburg der Opposition wieder für ein Flugverbot. Sie wissen, nur dann haben sie wirklich eine Überlebenschance. Die Lage der Aufständischen in Libyen wird immer dramatischer. Wenn kein Wunder geschieht, dann können Gaddafis Truppen nächste Woche schon weiter in Richtung Benghazi vorrücken. Und keiner der Aufständischen versteht die zögerliche Haltung einiger europäischer Politiker in Sachen Flugverbot.
In vielen arabischen Ländern haben erneut tausende Menschen gegen ihre Regierungen protestiert. In Manama, der Hauptstadt von Bahrain, kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Die Polizei setzte Tränengas ein und schoss von einer Brücke auf Demonstranten. Mehrere Menschen wurden verletzt. Auch im Jemen kam es zu schweren Zusammenstößen zwischen Oppositionellen und der Polizei. Nach Augenzeugenberichten wurden 5 Menschen getötet, Hunderte verletzt. In Sanaa schossen Sicherheitskräfte auf Demonstranten, die seit Wochen in einem Zeltlager in der Nähe der Universität ausharren.
Israel treibt seine umstrittenen Siedlungsprojekte im besetzten Westjordanland voran. Wie Ministerpräsident Netanyahu mitteilte, hat die Regierung heute den Bau von mehreren hundert Wohnungen in den Palästinensergebieten genehmigt. Die Kabinettssitzung stand unter dem Eindruck eines Überfalls auf eine Siedlerfamilie in der Nacht zum Samstag. Die Behörden gehen davon aus, dass ein Palästinenser das Ehepaar und dessen 3 Kinder erstochen hat.
In Regensburg hat das katholische Hilfswerk Miserior seine diesjährige Fasten- und Spendenaktion eröffnet. Mit dem Geld soll den Menschen in den Elendsvierteln der Millionenstädte Afrikas, Asiens und Lateinamerikas geholfen werden. Der Regensburger Bischof Müller sagte, jeder Mensch habe Anspruch auf ein Dach über dem Kopf, sauberes Trinkwasser und soziale Absicherung.
Am 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat der Tabellenzweite Bayer Leverkusen einen wichtigen Sieg errungen. Die Mannschaft gewann in Mainz mit 1:0. Im zweiten Sonntagsspiel gewann Stuttgart bei St. Pauli 2:1. Der Siegtreffer fiel 2 Minuten vor dem Abpfiff. Die Tabelle: Leverkusen verkürzt den Rückstand auf Spitzenreiter Dortmund auf 9 Punkte. Mainz rutscht auf Platz 5. Die Zone der akut vom Abstieg bedrohten Mannschaften beginnt beim Tabellenzwölften Bremen. Stuttgart verbessert sich auf Rang 13. St. Pauli jetzt auf dem Relegationsplatz. Wolfsburg und Mönchengladbach auf den Abstiegsrängen. Nach 10 Gegentoren in den letzten beiden Spielen hat der Hamburger SV reagiert und Trainer Armin Fee beurlaubt. Übergangsweise wird bis zum Saisonende der bisherige Assistent Michael Oenning die Geschäfte übernehmen.
Turbine Potsdam ist zum 3. Mal in Folge deutscher Fußballmeister. Die Brandenburgerinnen gewannen am letzten Bundesligaspieltag gegen Essen-Schönebeck mit 3:0 und verteidigten ihre Spitzenposition vor Frankfurt. Viola Odebrecht erzielte die Führung, die Anja Mittag auf 2:0 ausbaute. Gegner Duisburg fast chancenlos, aber spektakulär. Handstand, Überschlagseinwurf, sehenswert, aber ohne zählbaren Erfolg. Die endgültige Entscheidung fiel vor den Augen des Bundespräsidenten in der 2. Halbzeit. Babette Peter köpfte zum Endstand ein. Turbine Potsdam gewann mit 3:0 und damit auch die Meisterschaft. Jetzt tanzt das Team noch in der Champions League und im deutschen Pokalfinale weiter.
Als Schnellläuferin Jenny Wolf ist erneut Weltmeisterin über 500 Meter. In Inzell gewann die 32-jährige Berlinerin den Titel in der Sprintdistanz bereits zum 4. Mal in Serie.
Die deutsche Frauenstaffel hat zum Abschluss der Biathlon-Weltmeisterschaften im russischen Hantimansisk die Goldmedaille gewonnen. In einem dramatischen Rennen übergab Startläuferin Andrea Henkel als 4. an Miriam Gössner. Die Garmischerin musste 2-mal in die Strafrunde, die Medaillen außer Reichweite. Tina Bachmann brachte das deutsche Team wieder auf den 4. Platz. Und Schlussläuferin Magdalena Neuner schaffte es mit einem fantastischen Rennen noch ganz nach vorne. Gold also für Deutschland, Silber ging an die Ukraine, Bronze an Frankreich.
Der Schauspieler Dietmar Müß und der Sozialwissenschaftler Günther Ament sind bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg gestorben. Die beiden standen gestern nach Angaben der Polizei in einer Fußgängergruppe, als sie vom Auto eines 38-Jährigen erfasst wurden. Dabei kamen auch die Ehefrau von Müß und eine weitere Frau ums Leben. Der Autofahrer hatte möglicherweise Drogen genommen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 14. März.
Das Tief über Südwesteuropa lenkt dichte Wolken zu uns. Im Zusammenspiel mit einem weiteren Tief über Mitteleuropa muss gebietsweise mit Regen gerechnet werden. In der Nacht schließen sich auch die Wolkenlücken im Osten, wie bereits zuvor in den anderen Landesteilen, und gebietsweise fällt sowohl in der Nacht als auch am Tag etwas Regen oder Sprühregen. Im Laufe des Tages wird es von Süden und Südwesten freundlicher, es lockert auf, der Regen wird schwächer und zieht sich nach Norden zurück. Der Wind wird schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen. Heute Nacht 9 Grad an der Ems und 3 Grad im Bergland. Am Tag einstellige Werte an den Küsten, 17 Grad am Oberrhein. Am Dienstag im Norden und Osten dichte Wolken und ein paar Regentropfen, dort wird es kühler und an den Küsten weht ein lebhafter Wind. Im Süden und Westen mal Sonne, mal Wolken. Am Mittwoch ist es meist stark bewölkt, im Südosten kommt Regen auf, dabei ist es im Süden und Westen nicht mehr ganz so mild. Am Donnerstag, vor allem in der Südosthälfte, unbeständiges Wetter mit Regen, im Bergland Schnee.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 23.05 Uhr mit Susanne Holz, darin nukleare Katastrophe, die neuesten Entwicklungen und die Folgen für die japanische Bevölkerung. Und nun zum Brennpunkt mit Andreas Zichowitz.